Ob Matthäus den ersten Podcast gut verkraftet hat, das erzählt er uns heute. Und wir sprechen über den Weg, den er zurückgelegt hat, um Dirigent zu werden. Was ist sein Antrieb? Wer hat ihn begleitet, geprägt, beeinflusst? Und was hat er gelernt, was in keinem Studienplan oder Studienbuch zu finden ist? Wie so oft im Leben kommt es auf die Mischung an. Bei Matthäus auf das Verhältnis zwischen Handwerk und Metaphysik. Und als wir über die unterschiedliche Wahrnehmung von Musik in der Welt sprechen, kommen wir auch auf Rückschläge und Hindernisse zu sprechen. Aber Matthäus wäre nicht Matthäus, wenn er nicht eine positive Perspektive auf die Dinge hätte. Kultur ist kein Luxusgut, sondern eine Notwendigkeit. Und nichts kann das Live-Erlebnis von Musik ersetzen. Und es lohnt sich, bis zum Schluss dran zu bleiben. Spoiler, es gibt noch Anekdoten. So, jetzt aber nichts wie rein in die Folge. Viel Spaß beim Erkenntnisgewinnen. iKerne Cast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom iKerne Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Holger und ich spreche hier immer noch über Dinge und Menschen, meistens mit Menschen, die einen besonderen Bezug zu Eckernförde haben. Und dabei kann es auch manchmal über den Umkreis aus Eckernförde hinausgehen. Eigentlich kann ich sagen, willkommen zurück, denn diese Episode ist die Fortsetzung zur letzten Episode, haben Fortsetzungen so an sich, und in der letzten Episode hatte ich mit Dr. Matthäus Molander, Dirigent, Musiker und Kulturschaffender aus Velm gesprochen. Und in der letzten Episode hat Matthäus darüber erzählt, wie er zur Musik gekommen ist und welche Wendungen sein Leben so genommen hat, bis er dann den Entschluss gefasst hat, Musik wird mein Beruf, beziehungsweise bis ihn sozusagen seine Berufung richtig erreicht hat. Hallo Matthäus, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo Holger, ich freue mich wieder hier zu sein.
Ja, toll. Wie hast du den ersten Podcast verkraftet? War alles okay oder hat er noch irgendwie nachgeschwungen oder wie sagt man?
Er hat auf jeden Fall nachgeschwungen, weil die Podcasts, die ich bisher gemacht habe, waren Podcasts aus meiner Branche, also sehr, ja, sehr fachspezifisch tatsächlich. Ja. Und das ist eine wunderbare Abwechslung und auch eine kleine Herausforderung für mich.
Schön.
Und die ich aber wirklich sehr, sehr genieße, ja.
Das ist gut, das ist gut. Beste Bedingungen und ebenso gute Bedingungen sind ja, wir wissen ja, Lampenfieber ist dir nahezu fremd, so.
Ja.
Und das überrascht umso mehr angesichts der Dinge, die du bislang so gemacht hast. Heute würde ich nämlich gerne mit dir über dein ganz persönliches Verhältnis zur Musik sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass du ja, stark geprägt wurdest von ja, deinen Eltern, Lehrern, Mentoren und so weiter und so fort. Wer hat dich denn geprägt jetzt so in der Rückschau? Welche Menschen waren das bei dir? Ungeachtet jetzt deine Eltern, das haben wir ja schon,
ja,
erfahren. Aber als es dann weiterging, als es dann tatsächlich so richtig in diese professionelle Richtung lief.
Ja, bevor ich Dirigent wurde, habe ich ja Klavier studiert in Hannover an der Hochschule für Musik und Theater. Die Entscheidung, warum es von Dresden aus nach Hannover ging, war damals die folgende. Und zwar, ich war ja auf der im letzten Podcast, in der letzten Folge erwähnten Spezialschule für Musik,
ja,
für besonders begabte, ja, musikalisch talentierte Kinder, die später mal wirklich den Beruf Musiker ergreifen sollen.
Mhm.
Und ja, war als Pianist doch relativ erfolgreich, habe auch mit Beendigung der Schule, als ich 18 war, auch schon in vielen Ländern konzertiert mit vielen Orchestern. Ich war in Europa, ich war in Arabien, in Asien unterwegs, schon als Konzertpianist sozusagen. Und ja, daraufhin musste natürlich ein richtiges Studium kommen, wie das, das ist der normale Lauf der Dinge. Und ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Ich habe mich für Hannover interessiert, weil Hannover damals zu dem Zeitpunkt, ich habe 2006 dort angefangen zu studieren im Oktober, das Epizentrum der pianistischen Ausbildung gewesen ist. Okay. Also drei der gefragtesten Klavierprofessoren der Welt waren tatsächlich, haben gelehrt in Hannover. Das war der deutsche Klavierprofessor Karl-Heinz Kämmerling, das war der russische Klavierprofessor Wladimir Krajniew und das war mein Professor, der Israeli Arye Vardi. Mhm. Die hatten also jeweils 12 Studenten und die allesamt riesengroße Karrieren schon während ihres Studiums hatten. Und ich habe da tatsächlich... Es ist ja nicht so, dass man da anklopft und sagt, guten Tag, ich will mitmachen, sondern man muss sich vorher schon ein bisschen kümmern. Also ich habe tatsächlich 2 Jahre vorher schon mit Arye Vardi Kontakt aufgenommen und bin dann mehrfach nach Hannover gefahren, habe einen Probeunterricht genommen und habe ein bisschen hospitiert. Und dann sagte er mir irgendwann nach einem Jahr, dass ab 2006 hätte er einen Platz in seiner Klasse für mich. Mhm. Und woraufhin ich dann die Aufnahmeprüfung gemacht habe und für 3 freie Studienplätze gab es über 600 Bewerber. Mhm. Das sind teilweise, junge Pianistinnen und Pianisten, die um 10 Minuten vorzuspielen in der Aufnahmeprüfung aus Hongkong angeflogen kommen. Und ja, ich habe die Prüfung bestanden und hatte also einen Platz in seiner Klasse.
Ganz kurz mal eben, hast du eine Ahnung, nach welchen Kriterien er oder auch andere da aussuchen?
Er war damals, wenn er heute 87 ist, dann war er damals knapp über 70 ungefähr. Und einmal sagt es einem die Erfahrung, weil wenn man 70 ist und Professor ist, dann hat man schon bestimmt 40 Jahre unterrichtet. Und da erkennt man dann tatsächlich, okay, der hat ein Talent, aber auch die nötige Technik und die nötige Durchschlagskraft, auch den nötigen
Disziplin,
auch den nötigen Fleiß. Und ich sehe dann tatsächlich da auch Potenzial, dass der sich zum Beispiel in 5 Jahren noch großartig musikalisch entwickeln kann. Ja, und ich glaube also so, das hat er in mir gesehen und mir deswegen den Studienplatz angeboten, Prüfung bestanden. Und das ist tatsächlich eine Persönlichkeit gewesen, die mich in dem Sinne beeinflusst hat, weil sie mich nie aufgehalten hat, Dirigent zu werden. Denn das ging ja im Prinzip auch schon im 1., 2. Studienjahr dann los. Mhm. Weil, wenn man aus Dresden kommt und dann in dieses pianistische Epizentrum Hannover kommt. Übrigens, 2 der Professoren, Kämmerling und Krajniew, sind schon vor längerer Zeit verstorben. Mhm. Arye Vardi lebt, wie gesagt, noch. Und wenn man da hinkommt, dann muss man natürlich ganz genau gucken, wo ist mein Platz in diesem pianistischen Konsortium von 30 Top-Studenten, die auch schon alle eine ziemlich große Karriere haben. Mhm. Und jetzt zeige ich dir mal, das können jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen leider nicht sehen, aber ich habe doch relativ kleine Hände und war also sowieso nicht so geboren für die ganz großen, riesengroßen Klavierkonzerte. Ich habe zwar einige von denen gespielt, Tschaikowski, Rachmaninow, aber das wäre auf Dauer sehr, sehr schwierig geworden. Mhm. Und das hat, glaube ich, Arye Vardi erkannt. Und zeitgleich kam dann sozusagen der Gedanke, mich dem Dirigieren zu widmen. Mhm. Auch aus dem Grund, weil, das müssen andere beurteilen, aber ich halte mich doch für einen relativ kommunikativen Typen. Mhm. Und ich spreche ja auch mehrere Sprachen, 5 insgesamt fließend. Und der Unterschied, als Pianist sitzt man jeden Tag 5, 6, das hatten wir auch in der ersten Folge, 5, 6, manchmal 7, 8 Stunden in einem geschlossenen Raum und man kommuniziert nur mit dem Instrument, mit dem, ich nenne es immer schwarz-weißes Tastenmonster. Und mehr Kommunikation gibt es da nicht. Und als Dirigent hat man zwar auch sehr viel Schreibtischarbeit, wenn man seine Partituren studiert, aber es gibt dann doch den Moment der Zusammenarbeit, der Proben mit einem Orchester und da kommuniziert man. Und da kann man Menschen, Musiker von seiner Sache, von seiner Interpretation überzeugen. Man kann sie dafür begeistern, man kann sie mitnehmen. Und das hat mir beim Klavier irgendwann so sehr gefehlt, dass ich es unerträglich fand. Mhm. Und wobei, zu Anfang ist es so gewesen, dass ich Klavierkonzerte von aus der Wiener Klassik. Das sind die Komponisten Haydn, Mozart, Beethoven. Die kann man tatsächlich als Solist, als Solopianist spielen und vom Flügel aus auch gleichzeitig dirigieren.
Okay.
Und manchmal mit einer Hand, wenn nur die rechte Hand spielen muss. Und in den Zwischenspielen des Klavierkonzerts, wenn nur das Orchester spielt, dann kann man auch aufstehen und dann das Orchester dirigieren. Da das Werke sind, die nicht so groß besetzt sind, also man kann das durchaus mit 25, 30 Leuten auf der Bühne machen. Bei großen Sinfonien wie Mahler oder Bruckner, wenn dann über 100 Musiker auf der Bühne sitzen, ist das natürlich nicht mehr möglich. Da braucht man auch tatsächlich dann den Dirigenten. Und so ging das bei mir los. Und jetzt kürze ich ab. Irgendwann hatte ich dann einen Veranstalter gefragt, oder ich hatte einen Veranstalter gefragt, denn das ist schon eine spezielle Form, vom Flügel aus zu dirigieren und gleichzeitig der Solist zu sein, also Personalunion sozusagen. Und der Veranstalter sagte dann, ja, das können wir sehr gern machen. Das Problem ist, im zweiten Teil des Konzerts nach der Pause muss ja eine Sinfonie gespielt werden. Also entweder du machst jetzt alles, weil wir können keinen zweiten Dirigenten engagieren für den zweiten Teil. Also entweder du machst alles oder du machst gar nichts. Und dann habe ich mich dafür entschieden und habe dann als 19-Jähriger zum ersten Mal eine Sinfonie dirigiert. Und das war in Spanien, ich erinnere mich noch. Und das ist dann so ein Gefühl gewesen, was, ich will es nicht sagen, es hat süchtig gemacht, aber es war schon also etwas ganz Großartiges tatsächlich. Und ich habe vorher natürlich auch ein paar Unterrichtsstunden genommen, denn Dirigieren ist ja auch etwas hochtechnisches, etwas musikalisch-handwerkliches. Und zurück zu den Personen, die mich geprägt haben. Das ist, wie gesagt, mein Klavierprofessor Arje Vardi in Hannover gewesen, weil er diesen Prozess, diesen Transformationsprozess vom Pianisten zum Dirigenten nicht aufgehalten hat. Ich glaube, wenn ich bei so einem wirklich strengen russischen Lehrer wie Krajniew gelandet wäre, der hätte gesagt, ach du und dirigieren, vergiss es irgendwie, oder hätte mich rausgeworfen. Und Vardi hat das tatsächlich, was auch seine Berechtigung gehabt hätte tatsächlich. Und Vardi hat das instinktiv zugelassen und wir sind bis heute in Kontakt und tauschen uns aus und inzwischen konzertiere ich auch mit seinen jetzigen Studenten. Letztes Jahr war ich in Kanada, habe in Hamilton dirigiert und da war tatsächlich ein ganz junger Student von ihnen, der 19 war. Das heißt, die nächste Generation von Pianisten begleite ich jetzt schon aus anderer Position heraus. Ja, also das ist die eine.
Ganz kurz mal jemand der Stelle. Hast du mal mit ihm gesprochen? Hat er dir hinterher irgendwann mal gesagt, dass er das zu dem damaligen Zeitpunkt schon in dir so ein bisschen angelegt gesehen hat? Oder ist
das
er selber
hat er mir,
überrascht
das
gewesen?
Das hat er mir nie gesagt, aber ich glaube, dass er das erkannt hat, weil einmal ist es diese kommunikative Art und die zweite Art ist, als Dirigent guckt man blickt auf ein Musikstück anders, als wenn man ein Orchestermusiker ist oder ein Pianist ist. Man als Orchestermusiker, man sieht quasi auch wirklich nur seine Stimme, seine Noten, seine Melodie. Als Dirigent sieht man ja alle Melodien und die Begleitung. Also in so einer Partitur stehen ja zum Teil 30 Zeilen, Notenzeilen untereinander und man muss da einen gewissen geschulten Blick aus der Ferne, aus der Perspektive dafür haben und man muss in größeren Kategorien denken. Man kann nicht nur in 4 Takten oder in 8 Takten denken, sondern man muss teilweise über einen ganzen Satz denken, der 20 Minuten ist. Wo baue ich, wie baue ich das agogisch auf? Wo ist der Höhepunkt der Musik? Man sagt immer, Musik sollte oder eine Sinfonie sollte es nur einen wirklichen Höhepunkt geben und nicht drei Höhepunkte. Und ich glaube, man kann erkennen aus einem Gespräch heraus, aber auch aus im Unterricht als Pädagoge, ob jemand diesen Blick dafür hat. Und ich glaube, er hat das instinktiv erkannt, dass das bei mir der Fall ist und deswegen hat er das befördert. Er hat auch immer gesagt, nimm noch ein bisschen Unterricht oder guck dir das an, hör dir das an, schau dir das an. Und deswegen bin ich ihm dafür bis heute sehr, sehr dankbar. Ja. Und die andere Persönlichkeit, den Namen hatte ich vorhin schon mal genannt, das ist der weltberühmte Dirigent Marek Janowski. Aktuell 86 Jahre alt, also doch schon relativ betagt. Und ja, das ist folgendermaßen dazu gekommen. Und zwar meine Eltern, als sie an der Semperoper gesungen haben, in meinem Geburtsjahr 1986 in Puccinis La Bohème, er hat dirigiert. Und meine Mutter war tatsächlich schwanger mit mir, damals schon. Also ich wurde von ihm quasi ja schon musikalisch angeleitet, als ich noch nicht auf der Welt war. Das haben wir herausgefunden aufgrund einer Zeitungskritik, die damals erschienen ist. Und viele Jahre später, als ich meine ersten dirigentischen Gehversuche schon hinter mir hatte und quasi in vielen Ländern schon dirigiert hatte und mir ein Repertoire erarbeitet hatte, sagte meine Mama dann zu mir, ja, du bräuchtest einen Mentor, jemanden, der dir ja etwas über das Dirigieren erzählt, was in keinem Lehrbuch steht oder was kein Studieninhalt ist sozusagen. Und wir haben unter vielen berühmten Dirigenten Oper gesungen in ganz Europa, aber eine Zusammenarbeit ist uns tatsächlich sehr lebhaft in Erinnerung geblieben und das war die Zusammenarbeit mit Marek Janowski. Schreib ihm doch einfach mal einen Brief, vielleicht erinnert er sich. Und das habe ich gemacht und einen Tag später hat er zurückgerufen und mich eingeladen, bei einer Probe mal zuzuhören. Das ist wirklich ein Mensch aus der Vergangenheit. Ich weiß bis heute, also er hat keine E-Mail-Adresse, er hat kein Handy und er benutzt noch Faxgeräte. Das ist manchmal ein bisschen kompliziert, mit ihm zu kontakten. Und wir sehen uns aber regelmäßig und ja, ich habe viele Jahre als sein Assistent gearbeitet. Assistent bedeutet, ist vielleicht auch an der Stelle interessant, wenn man ein Konzert oder eine Probe dirigiert, dann ist man ja an seinem festen Platz auf dem Podium des Dirigenten. Es gibt Konzertsäle, da ist das relativ einfach, weil wenn man sich in die 8. Reihe, in die 13. oder in die 20. setzt oder auf irgendeinen Balkon, ändert sich die Akustik nicht wirklich. Es gibt aber auch Konzertsäle, bei denen das sehr problematisch ist. Da ist gibt es gewisse Schallreflexionen und da sind zum Beispiel die Posaunen zu laut oder die Streicher zu leise oder irgendwas ist nicht ganz synchron im Zusammenspiel. Oder wenn man einen Solisten hat, ist manchmal das ganze Orchester zu laut. Und dafür braucht man einen Assistenten. Das sind meistens junge Dirigenten nach dem Studium oder manchmal schon während des Studiums. Und die setzen sich dann mit der Partitur in Reihe 13, 15, 17, machen sich Notizen, was der Dirigent selbst tatsächlich nicht hören kann. Und danach besprechen sie in der Pause, Maestro, hier war es zu laut, hier war es zu leise, da war es nicht zusammen und so weiter. Und das war für viele Jahre meine Tätigkeit. Er als, ja, Superstar, das ist jetzt ein Begriff, mit dem er nichts anfangen könnte. Er aber als wirklich weltberühmter Dirigent dirigiert natürlich auch entsprechende Orchester wie die Berliner Philharmoniker oder andere. Und bei diesen Orchestern hat er mich dann immer als Assistent, als sein, ich sage mal, als sein zweites Paar Ohren im Saal mitgenommen. Und das ist tatsächlich die ja, Künstlerpersönlichkeit, die mich am meisten beeinflusst hat.
Wie lange hast du das gemacht?
Das habe ich gemacht von 2013 bis 2016 und hinterher nochmal etwas sporadisch, wo er mich für andere Projekte nochmal angefragt hat, auch in der Funktion eines Cover-Dirigenten, das heißt, vorsichtig ausgedrückt, wenn man jetzt Anfang 80 ist, das ist natürlich ein stattliches Alter und natürlich kann da
mal was passieren
und da ist so ein Backup, dass jemand da ist, falls ich an dem Morgen aufstehe und mich nicht bewegen kann oder irgendwie, was weiß ich, was glücklicherweise nie der Fall war oder ja, eine Erkältung oder etwas, was es mir unmöglich macht zu dirigieren, dann weiß ich, da ist jemand da, der ist in der gleichen Stadt, der hat den Probenprozess mitgemacht, das heißt, der kann dann wirklich, den kann ich dahin schicken, dass der das macht.
Ja, man kann ja in solchem Fall dann nicht die ganze Veranstaltung abblasen, das hat ja viel größere Konsequenzen.
Genau.
Da stelle ich mir aber auch extrem erkenntnisgewinnend vor, wenn man 3 Jahre also nicht nur mitläuft, sondern eben auch im ganz engen Austausch ist. Ja. Wie war das denn, als du angefangen hast? Hattest du da sozusagen von vornherein, hattet ihr sozusagen die gleichen Ohren? oder die gleiche Welle sozusagen, Musik zu hören? Oder musstest du dich auch so ein bisschen dran gewöhnen, wie er das?
Da musste ich mich tatsächlich dran gewöhnen. Und er als Kapellmeister der alten Schule hat eine sehr, wie soll ich sagen, nüchterne Art, auf gewisse Dinge zu schauen. Um das kurz zu erklären, der Begriff, den er so ein bisschen mitgeprägt hat, oder die Begriffe, das ist einmal die vertikale Präzision. Das heißt, die Instrumente im Orchester müssen zusammenspielen. Mhm. Das ist die sozusagen die vertikale Sichtweise auf Musik oder auf eine Partitur. Präzision im Zusammenspiel. Danach gibt es die horizontale Klangbalance. Das heißt, wenn man jetzt vor so einem Orchester steht und es spielt ein Akkord, wo alle mitmachen, wie stark möchte ich die Bläser haben? Wie stark möchte ich die Holzbläser haben? Mhm. Wie stark soll das Blech sein? Wie stark sollen die Streicher spielen, um einen bestimmten Klang zu formen? Es ist wie so ein Maler. Soll ich noch ein Tupfer mehr Rot ins Weiß, damit es noch mehr rosa wird, oder lieber einen anderen Farbtupfer, damit es in eine andere Richtung geht? So ist das. Und man ist quasi so ein Klangmaler. Das ist die horizontale Klangbalance. Und nur wenn diese beiden Dinge erstmal geklärt sind und stehen sozusagen, dann können wir über die Metaphysik sprechen, was dazwischen sozusagen passiert. Und das musste ich von ihm lernen und auf eine im positivsten Sinne altmodische Art diese, denn das hat ja erstmal nichts Optisches, nichts, also damit kann man jetzt erstmal mit diesen Informationen zu laut, zu leise, zu schnell, zu langsam, zu hoch, zu tief, das sind die 6 Informationen, die man als Dirigent erstmal, mit denen arbeitet man mit einem Orchester, und das hat etwas sehr Nüchternes. Mhm. Da ist nichts, auch nichts Optisches dran, und da kann man auch nichts irgendwie verfälschen. Mhm. Und ich weiß, dass viele Dirigenten der jungen Generation das nicht machen. Die setzen voraus, dass das irgendwie da ist, und wenn es nicht da ist, dann versuchen sie darüber hinwegzugehen, indem sie eine tolle Geste machen oder besonders stark lächeln oder so. Sehr einfach ausgedrückt.
Das zu kompensieren mit irgendwas anderes.
Und ich bin tatsächlich sehr glücklich, dass er in dem Sinne auch mein Gehör geschult hat. Und an diese Arbeitsweise musste ich mich aber erst gewöhnen tatsächlich. Ne? Und um das vielleicht an einem einzigen Beispiel noch kurz anschaulich zu machen: Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendeine Sinfonie von Mozart nehmen und wir haben 4 Takte, und in diesen 4 Takten spielen die Hornertrompeten und der Holzbläsersatz. Mhm. Die spielen einen langen Ton, der geht über 4 Takte. Und unten gibt es eine Figur, wo die ersten und zweiten Geigen spielen irgendeine Umspielung, eine Melodie und so weiter mit Rhythmus und Agogik. Und jetzt ist es so, wenn dieser lange Akkord der Bläser zu laut ist, dann hört man die Melodie nicht mehr. Mhm. Und das ist so eine Sache, wie ein Dirigent gestalten kann. Das würde jetzt heißen, wenn die Bläser zu laut spielen, dass der Dirigent sagt, wir spielen den Anfang ganz kurz laut und danach gehen wir runter in Piano, ins Leise. Und warum machen wir das? Dann muss das auch noch erklären. Weil die Kollegen, die Kolleginnen an den ersten, zweiten Geigen, die spielen hier die Melodie. Mhm. Und wenn sie aber ihre Noten so laut spielen, dann hört man die Melodie nicht. Der Zuhörer, das Publikum wird die Melodie nicht hören. Mhm. Und das können wir uns nicht leisten. Mhm. Und dafür ist der Dirigent zuständig. Und er, Janowski, hat diese kapellmeisterliche Art, so zu arbeiten, und was hochfaszinierend ist. Und trotzdem entsteht am Ende, auch wenn er das zu 80-90% macht, trotzdem entsteht dann es entsteht Musik und eine Interpretation und auch Metaphysik, nur das Verhältnis ist anders. Also für ihn ist erstmal 80% wichtig, dass es Perfektion im orchestralen Zusammenspiel gibt. Und diese 20% sind dann das, was zwischen den Noten steht. Dirigenten der jüngeren Generation damit meine ich jetzt, ich bin 38, ja. Es gibt durchaus noch, noch jüngere Kolleginnen und Kollegen, die Anfang 20 sind. Bei denen ist es anders. Bei denen ist 80% Metaphysik und nur 20% Handwerk. Und ich bin deswegen so glücklich, dass ich noch jemanden aus der alten Generation kennenlernen durfte, weil ich versuche, dieses Verhältnis zwischen Handwerk und Metaphysik irgendwo bei 50%, bei 50-50 einzuordnen. Es ist manchmal durchaus so, es hängt auch von der Musik ab. Manchmal gibt es Musik, die erfordert einfach 80% Handwerk und nur 20% Metaphysik. Es gibt aber auch umgekehrt Musik, die fordert eigentlich 99% Metaphysik und nur 1% Handwerk. Und als Dirigent muss man lernen, diese Momente zu erkennen. Und ja, das hat sehr viel mit Hören zu tun. Mhm. Mit Hören und mit Vorstellungskraft. Und gerade das Hören, das kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, das habe ich von ihm gelernt.
Und wenn du jetzt hörst, bist du da so selbstsicher, dass du das, was du hörst, auch sofort einordnen kannst? Oder holst du dir heute immer noch irgendwie mal einen Tipp oder einen Rat oder fragst du jemanden, Mensch, ich kann das nicht so richtig einordnen? Oder bist du da jetzt so gereift, dass du da im Grunde mit ein bisschen Hirnschmalz verwenden die Dinge so einordnen kannst, dass du am Ende weißt, wie damit umzugehen ist?
Das Dirigieren ist eine Lebensaufgabe und dass man hört nie auf zu lernen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Es ist natürlich nicht mehr so, dass ich heute jemanden brauche oder dass ich ihn jetzt fragen muss, wie soll ich das machen oder wie soll ich die Stelle machen oder wie soll ich die Stelle machen. Manchmal passiert es von alleine. Wir waren letztens im Oktober zusammen essen, als er in Leipzig beim Gewandhausorchester war. Ich bin dann hingereist, um ihn zu treffen. Und wollte ihm erzählen von einem ganz wichtigen Konzert, was ich demnächst habe, mein Debüt bei der Staatskapelle Dresden, also da, wo ich quasi geboren worden bin mit dem Orchester, was ein absolutes Orchester von Weltrang ist. Ich würde sagen, eins der Top 5 Orchester der Welt. Und da habe ich mein Debüt und dann fragte er sofort, und was machen Sie da? Und ich sage, ja, das ist ein Mendelssohn-Abend und aha, okay. Und ja, was denn? Und dann sage ich, ja, Hauptwerk ist die 3. Sinfonie, die schottische. Ah ja, okay, die Apotheke im letzten Satz, ganz am Ende. Mach die bloß nicht zu langsam. Hm. So, da kommt dann, das war so eine, das, ich musste da in mich hineinschmunzeln, denn das war so ein väterlich, großväterliche Art, mich zu behandeln. Und Junge, pass auf, pass da immer noch auf. Ne? Also das ist, das habe ich tatsächlich auch genossen als großartigen Hinweis, ob ich das gebraucht hätte, das sei mal dahingestellt. Ja. Aber ja, also sowas nehme ich dann, das nimmt man ja auf, denn das sind auch gewisse Schwingungen. Ne?
Und da würde ich gerne nochmal kurz anknüpfen, weil du ja eben so nonchalant einfließen ließ, dass du schon in der ganzen Welt unterwegs warst. Was jetzt das Hören von Musik, nicht nur dein Hören, sondern auch das Hören des Publikums angeht, gibt es da Unterschiede? In unterschiedlichen Ländern oder in unterschiedlichen Umgebungen, wo du warst, dass du festgestellt hast, in Hannover hast du nicht, aber in Deutschland würdest du jetzt das Stück vielleicht so anlegen sozusagen, aber wenn du in Kanada bist, würdest du es vielleicht anders machen. Oder ist es so, dass es im Grunde aus dem Stück heraus sich selber ergibt, wie es für dich persönlich jetzt zu sein hat?
Also das Spannende ist ja daran, dass wenn ich zu einem Orchester zum ersten Mal komme, dann kommt ja mein Angebot. Das heißt, das, was das Orchester mir sozusagen in der ersten Probe, so wie sie sich vorbereiten und das, was sie mir anbieten, das hört sich jetzt komisch an, damit muss ich ja dann arbeiten. Ich kann ja stundenlang mir zu Hause Gedanken machen über meine Interpretation, wie schnell, wie langsam und so weiter. Trotzdem bin ich ja dann abhängig davon, wie auch gewisse Traditionen in gewissen Ländern sind. Außerdem, das Publikum hängt ja immer auch ein bisschen von der Tradition und der Altersstruktur ab. Eine spannende Sache dabei ist, dass man zum Beispiel viel in Asien dirigiert und vorher auch als Pianist gespielt. Ganz anders als bei uns, Südkorea, Japan, man findet kaum Menschen im Publikum, die älter als 50 sind. Und absolut spannend war für mich Singapur tatsächlich vor 3 Jahren. Der Orchesterdirektor vom Singapore Symphony hat mir erzählt, dass das Durchschnittsalter in deren Abonnements und im Publikum generell, sie haben da so eine Umfrage gemacht, das liegt bei 29. Also das ist für uns hier in Europa oder gerade in Deutschland ist das quasi unvorstellbar. Weil bei uns ist natürlich der Altersdurchschnitt, ich würde jetzt vorsichtig sagen, doch schon dicke über 50, wenn nicht über 60. Ne? Mhm. Und das heißt aber, dass auch natürlich ältere Menschen aufgrund ihrer Erfahrung und ihrer, wenn sie seit 20, 30 Jahren ein Abo haben oder ins Konzert gehen, ganz anders hören und vielleicht auch schon eine Beethoven 7. Möglicherweise noch, keine Ahnung, unter Karajan gehört haben, wenn sie jung waren und dann unter Thielemann und dann unter Gustavo Dudamel. Und das heißt, sie haben einen anderen Erfahrungsschatz, der sie der Musik und der Interpretation anders begegnen lässt. In Asien ist man da etwas, man ist einfach offener. Man ist offener. Allerdings ist da zum Beispiel, was da fast gar nicht geht, ist so richtig moderne Musik. Also das gehört auch zu meinem täglich Brot sozusagen. Ich hatte allein in den letzten 6 Monaten hatte ich 3 Uraufführungen zu dirigieren. Das waren sehr unterschiedliche Werke und das gibt es zum Beispiel in Asien kaum. Also da ist wirklich das die 3 großen Bs, Bach, Beethoven, Brahms, werden da vorsichtig gesagt im Kreis gespielt.
Kannst du dir das Phänomen erklären irgendwie? Weil da kommt ja zusammen relativ junge Leute
mit relativ alter Musik. Ja, genau. Darüber habe ich mir so richtig noch nie Gedanken gemacht. Also es ist aber auch, ich sag mal so, man kann ja Musik doch schon in progressive und konservative Kategorien einteilen. Und die Gesellschaften in Asien sind doch eher konservativ geprägt und ich kann mir vorstellen, dass es deswegen dort auch eher konservative Musik auf die Programme den Weg findet, ja.
Erstmal ganz kurz, weil es mir gerade einfällt, auf kommerzieller Ebene, ist es denn so, dass sozusagen diese konservativ klassischen Stücke, sind die kommerziell erfolgreicher als vielleicht so ein bisschen progressivere Sachen aus deiner Erfahrung und nach deinem Gefühl?
Ich denke schon, ne? Also progressive Musik, auch da gibt es ja sehr große Unterschiede. Also ein Werk, was ich vor kurzem in Italien uraufgeführt habe, von einem deutsch-italienischen Komponisten, das hatte sehr starke Momente von Filmmusik zum Beispiel. Mhm. Und bei dem gleichen Orchester war ich schon mal im Dezember, das ist in Orchestra Sinfonica di Sanremo, habe ich auch eine Uraufführung im Dezember geleitet. Das war eins der komplexesten Musikstücke, was ich überhaupt bis dato gesehen habe. Es war auch eine Auftragskomposition. Auf Wunsch des Orchesters, von einem italienisch-ungarischen Komponisten, der auch ein eigenes kompositorisches System entwickelt hat. Das nennt sich Polysystemismus. Das heißt, er hat verschiedene kompositorische Systeme zu einem neuen System zusammengefügt. Mhm. Das sind dann so Sachen, da müssen zum Beispiel Orchestermusiker ihre Instrumente anders bedienen. Also es kommt auch eher selten vor, dass ein normaler Ton auf einer Geige gespielt wird, sondern es muss noch extra mit einem Fingernagel zugedrückt werden oder der Bogen wird komplett rumgedreht, sodass es nicht dass die Geige nicht auf dem Bogenhaar gestrichen wird, sondern auf dem Holz.
Okay.
Oder zum Beispiel, da war auch drin, dass die Posaunen sollen ihre Mundstücke der Instrumente abnehmen und umgekehrt in die Mundstücke in vokalischen Lauten hineinhauchen. Also das ist dann, das ist fast Avantgarde, ja, auch das ist moderne Musik. Und mit sowas kann man tatsächlich, glaube ich, in Asien einen Saal leer spielen. Mhm. Hier gibt es in Deutschland in Klaven das berühmte Donau-Esching, wo das SWR-Sinfonieorchester spielt, da wird eine Woche lang nur solche Musik gespielt, ne? Oder in Darmstadt. Und das wäre aber vice versa irgendwie undenkbar, das eine da zu machen und das andere da zu machen.
Damit bin ich auch an so einem Punkt so, du hast ja jetzt dein ganzes Leben lang mit Musik zu tun gehabt.
Ja.
So, ne? Hast du durch die Musik auch was für dich ganz persönlich gelernt?
Die Musik.
Musst du nicht sagen. Also
nein, doch. Also das ist sehr gerne. Also die Musik, ich sag mal so, die Musik ist ja immer für mich untrennbar gewesen mit der jeweiligen Tätigkeit, also mit dem Klavierspiel oder mit dem Dirigieren. Und als Dirigent ist man ja in einer besonderen Position. Es ist eine Machtposition. Mhm. Es ist auch fernab jeglicher Basisdemokratie. Mhm. Sonst müssten wir ja abstimmen, in welchem Tempo oder wie laut oder wie leise wir welchen Takt oder jede einzelne Note spielen. Und diese Macht wurde in früheren Zeiten extrem missbraucht. Es gibt diese Videos bei YouTube, wo Toscanini sein Orchester anbrüllt und bis in die 60er, 70er Jahre ist es quasi fast noch bis zum Tod von Karajan 89 ist es so gewesen, dass der Dirigent so eine Art Allmachtsperson gewesen ist. Wir sind da Gott sei Dank weg von. Durch viele Einflüsse und auch durch einen Kulturkampf innerhalb der Orchester, den ich absolut gut und richtig finde. Und was mich die Musik oder die Musik ist ja dann das Medium, aber die Tätigkeit als Dirigent für das Leben lehrt, ist, dass ich sag das jetzt mal ganz umgangssprachlich, ein guter Chef zu sein und sich der Machtfülle, die man mit diesem Beruf und mit dieser Position hat, dass man diese nie ausnutzen darf, um zu schreien, zu brüllen, zu denunzieren, seine schlechte Laune an anderen Leuten auszulassen. Es ist nicht so, dass ich eine Veranlagung dazu hätte oder dass mir das jemals auch passiert sei, aber das Bewusstsein dafür, das lehrt mich das Dirigieren fürs Leben. Und vielleicht eine Sache,
ja, gerne.
Nonverbale Kommunikation. Mhm. Das heißt, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. Mhm. Und das ist auch eins meiner dirigentischen Credos. Mhm.
Also das finde ich, ist etwas so Banales, aber immer noch so wenig Verbreitetes. Ich weiß nicht, kennst du Monsieur Ibrahim und die Blume des Koran?
Schönes
kleines Buch. Und das spiegelt auch nochmal die Macht des Lächelns und der Freundlichkeit und der Anständigkeit auch
wieder.
Und wo ich eben dran denken musste, als du davon sprachst, wie sich sozusagen auch die Art und Weise, wie sich das Verhältnis zwischen Dirigent und Orchester über die Zeit verändert hat, würdest du auch sagen, dass die Macht, die früher der Dirigent hatte, so ein bisschen ersetzt wurde, vielleicht durch Vertrauen, was das Orchester dem Dirigenten gegenüberbringt, oder ist es noch nicht so weit?
Oh, ich denke schon, dass es so weit ist und glücklicherweise. Vertrauen ist etwas, ich weiß, das ist manchmal ganz schwierig, weil man kommt zu einem Orchester, das man noch nie dirigiert hatte, und dann muss man den Menschen im Prinzip einen Vertrauensvorschuss geben, wirklich einen Bonus oder gucken, den Menschen Vertrauen schenken. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Und das, ich weiß, damit tun sich viele schwer, gerade die Kontrollfreaks unter den Kolleginnen und Kollegen. Da lasse ich auch die Frauen nicht aus tatsächlich. Mhm. Und ist auch so eine Sache, weil wenn ich habe es noch nie erlebt, dass dieses Vertrauen missbraucht wurde oder dass es nicht auf Gegenseitigkeit beruht hat, ja.
Das ist, finde ich, eine total schöne Art, Dinge zu sehen und damit umzugehen, und bestärkt ja auch nochmal, dass wenn jemand vielleicht mal, und hat ja jeder mal die Erfahrung gemacht, dass er mal enttäuscht wurde, dass es aber trotzdem nicht dazu führen darf, dass man sozusagen sich zurückzieht.
Genau. Ja.
Eine Frage habe ich nochmal. Hast du irgendwann mal in deinem ganzen Weg bis hierher, hast du irgendwann mal so gedacht, oh Mist, das klappt nicht? Dass du mal so ein Punkt warst, wo du gesagt hast, ey, so ganz sicher, ob das jetzt so ausgeht, wie ich mir das wünsche, bin ich mehr, mal nicht. Das, also ich will nicht von der Krise oder so, das meine ich nicht, sondern einfach so ein Punkt, wo du gesagt hast, ey, der Berg ist jetzt ein bisschen zu groß, ich weiß nicht, ob ich den schaffe, der vor mir steht.
Meinst du das jetzt in Bezug auf die reine Dirigententätigkeit oder auf oder auf die Karriere in Anführungszeichen. Weil auf die Karriere kann ich dir ganz genau sagen, das ist Corona gewesen. Also ja. Wo dann irgendwann saß man dann quasi fast ein Jahr. Ich war da auch noch mit bisschen Glück gesegnet, können wir nachher nochmal drüber sprechen. Aber da war tatsächlich, da war ich mir irgendwann nicht mehr sicher, ob das irgendwann auch unter dem Hinblick, dass alles, was man sich bis dahin aufgebaut hatte, quasi zusammengebrochen ist. Und man muss auch wissen, in unserer Branche wird teilweise 2-3 Jahre im Voraus geplant. Also ich weiß jetzt teilweise schon, wo ich irgendwann 2028 im September sein werde. Und das war so ein Moment, karrieretechnisch in Anführungszeichen, da habe ich schon ganz stark gezweifelt, ob das überhaupt irgendwie weitergeht. Und hat sich ja dann alles zum Guten gewandt, muss man tatsächlich sagen.
Was hast du denn gemacht während Corona, also, nachdem die Schockstarre mal so ein bisschen verflogen war?
Ja. Also ich habe erstmal, die Schockstarre war, die ganzen wunderbaren Projekte, die abgesagt wurden, das zu verkraften. Mhm. Ich kann beispielsweise eine Sache nennen. Ich hatte nicht weit weg von hier Odense mit der ein ganz tolles Orchester da, und das ist ja auch die Heimatstadt von Hans Christian Andersen, also die Geburtsstadt, und auch von Carl Nielsen, dem dänischen Nationalkomponisten. Und mit dem Orchester hatten wir eine wirklich ausgedehnte große Südkorea- und Japan-Tournee für November 2020 geplant, unter Schirmherrschaft des dänischen Königshauses. Da sollte eine mobile kleine Ausstellung von Hans Christian Andersen mit uns nach Japan, Südkorea fahren, immer ausgestellt werden, vor den Konzerten, in der Konzertpause. Die Japaner hatten einen weltberühmten, ich habe den Namen leider jetzt nicht parat, einen so einen Kunsttänzer, so ein Kabuki, der hat eine Choreografie zu einer Ouvertüre, zu der Helios-Ouvertüre von Carl Nielsen gemacht und sollte die dann da auch präsentieren in Tokio. Und das ist quasi mit einem Telefonanruf ist das alles vom Sockel gewuchtet worden. Und wo jahrelange Arbeit dahinter stand. Und dann hat man erstmal den Sachen hinterher getrauert. Ich hatte das große Glück am Anfang noch, dass ich Engagements im Kalender hatte für Ende 2020, 21 in Dänemark. Die Tournee hat nicht stattgefunden. Wir haben nur 2 Konzerte in Odense, dann die hätten so oder so stattgefunden, als damit man das Programm einmal vor der Tournee auch bei sich zu Hause spielt. Und die Konzerte sind nicht abgesagt worden. Das lag aber auch daran, dass in Dänemark ganz andere Bestimmung als bei uns.
Genau, die hatten ein anderes Regime.
Ein anderes Regime, ja. Und das war für mich, also bei uns war dann der 2. Lockdown, ich glaube von irgendwie Anfang November bis März ging der oder so, wo wirklich ja gar nichts lief. Und ich bin damals von hier in Kiel, ich war gerade bei meiner Freundin und habe noch nicht hier gewohnt, aber war gerade hier und bin von hier aus mit dem Auto dann nach Odense gefahren, und es saßen 500 Leute, das war die Beschränkung. Wir haben ganz normal geprobt, ohne Maske. Die einzige Bestimmung während des Konzerts war, dass es keine Pausen, keinen Ausschank von Getränken gab, sondern der Intendant kam auf die Bühne und hat dann 20 Minuten quasi irgendein Referat gehalten. Und sehr ähnlich war es auch in Großbritannien Ende 2020. Die hatten auch ganz andere Bestimmungen als wir. Also da konnten Live-Konzerte tatsächlich quasi die ganze Pandemie stattfinden, wenn auch mit
Abstand
und weniger. Ja, genau. Also anders Publikum. Als bei uns, wo ja gar nichts ging. Und das war dann tatsächlich anfangs noch mein Glück, dass ich diese ausgerechnet in diesen Ländern, das konnte ja keiner vorher wissen, Projekte hatte, sodass ich nicht ganz gelangweilt zu Hause rumsaß. Natürlich, da muss ich eine Lanze brechen für den deutschen Staat, die Stipendienprogramme Neustart Kultur vom Deutschen Musikrat, die haben natürlich geholfen, sich mit Projekten doch musikalischer Natur auseinanderzusetzen, und das lief ja bis ins Jahr 2022 hinein. Und ich habe die Zeit zur Selbstreflexion genutzt. Ich habe die Zeit zum Partiturstudium genutzt, und das ist der nächste große Zufall, der da passiert ist. Ich bin ein wahnsinnig leidenschaftlicher Fan und Freund von Schriftsprache und ich wollte immer irgendwann mal was zu Papier bringen. Und ich habe genau in dieser Zeit, also noch vor Corona, wurde das Promotionsverfahren eröffnet. Ich habe dann meine Doktorarbeit geschrieben und das ging natürlich viel, viel schneller, weil man so viel Zeit hatte. Und habe über den russischen Komponisten Sergei Rachmaninow promoviert, über seine zweite Sinfonie. Und das war tatsächlich auch ein Herzenswunsch von mir. Ich bin ja deutsch-polnischer Staatsbürger und spreche auch, also so wie wir das Gespräch jetzt auf Deutsch führen, könnten wir das auch auf Polnisch führen. Und aber in meinem Lebenslauf, dadurch, dass ich in Deutschland geboren bin, zur Schule gegangen bin, studiert habe, fehlt Polen in meinem Bildungslebenslauf komplett. Und deswegen wollte ich unbedingt, dass ein Teil meinem zweiten Heimatland, so nenne ich es, obwohl ich da nie gelebt habe, auch irgendwie Würdigung findet. Und deswegen habe ich in Krakau an der Krzysztof Penderecki Akademie promoviert. Und das fiel genau in die Zeit dieser ganzen Lockdowns, sodass ich eigentlich doch recht gut zu tun hatte. Genau, ja.
Ja, und dass du die Zeit auch dann für Dinge genutzt hast, die du ja jetzt nicht irgendwie aus Mangel an Alternativen hört sich immer so schlecht an, so doof an.
Nein, aber, so
aber die haben dich ja schon irgendwie ein Stück weitergebracht.
Ja, so ist es.
Ne? Also es ist ja schon so, dass du dadurch auch nochmal, wie soll ich sagen, deine Erdung noch mal ein bisschen breiter aufgestellt hast.
Auf jeden Fall, ja.
Also erstaunlich, weil ich kenne ein paar Kulturschaffende, die haben die Corona-Zeit tatsächlich nicht so in dem Umfang überstanden. Also die ich kenne, die sind jetzt nicht zwingend vorne die Künstler, sondern das sind dann die Licht machen, die
Licht machen,
die Veranstaltungen begleiten, die organisieren, so, ne? Und da gibt's ein paar nicht mehr. Die machen jetzt alle,
was anderes. Ja. Ich kenne da auch einige tatsächlich ausführende Künstler, die da sind Freundschaften dran zerbrochen, da sind Streichquartette, feste Ensembles, die seit vielen Jahren zusammengespielt haben, die da liefen dann die Meinungen über die Zukunft doch stark auseinander, da haben sich Leute zurückgezogen. Also das war keine schöne Zeit. Ne.
Zukunft ist ein gutes Stichwort. Ja. Zwei Perspektiven würde ich gerne mal von dir wissen. Also die eine ist ein bisschen weit so. Mhm. Es ist ja kulturell relativ viel auch im Wandel in allen möglichen Bereichen. Ne? Und wenn man das jetzt so mitkriegt, ist es ja so, dass gespart werden muss und wie immer wird da gespart, wo die Menschen sitzen, die besonders leidensfähig sind.
Ja.
So?
Ja.
Das sind entweder die ganz armen Leute, die sowieso an Leiden gewöhnt sind, aber es sind eben auch die Kulturschaffenden, ne? Weil die letztendlich daran gewöhnt sind, die Sachen nicht zwingend für viel Geld zu machen, sondern weil sie einfach mit Leidenschaft dahinter stehen. Wenn du mal so weiter spinnen könntest in 5 oder 10 Jahren, wo siehst du da gerade diese klassische Hochkultur? Siehst du, dass die weiter besteht, dass sie ausgebaut wird, oder siehst du da auch große Herausforderungen gerade für klassische Musik?
Ich sehe da tatsächlich sehr große Herausforderungen. Wir sind in Deutschland noch ganz gut eigentlich gesegnet durch die Zuschüsse, die vom Staat einfach dafür kommen. Man muss sich mal vorstellen, der aktuelle Bundeshaushalt ist ja bei, weiß nicht, 450 Milliarden. Und das, was der Bund insgesamt an Kultur zuschießt, sind ungefähr 2,4 Milliarden. Das ist noch nicht mal 1%. Und ich finde das tatsächlich ein bisschen beschämend, wenn dann für Kultur, wenn man sich so als eine Kulturnation bezeichnet, dann aber aus den 0,6% Haushaltsgeldern auf Bundesebene dann auch noch versucht irgendwie zu kürzen. Die Frage in dem Zusammenhang ist, ob Kultur, ob das ein Luxusgut ist oder ob es Notwendigkeit ist. Und ich kann da immer nur appellieren und auf ja, gewisse Studien auch verweisen, dass gerade der Musikunterricht in Schulen sehr wichtig ist, denn Studien haben bewiesen, unabhängige Studien aus unterschiedlichen Ländern, auch den USA, wo es der Kultur, die ja größtenteils aus Privatgeld finanziert wird, auch nicht besonders gut geht, haben nachgewiesen, dass die Berührung von im Kindesalter mit klassischer Musik schafft Empathie. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen umschauen, wie auf die aktuelle politische Weltlage, von was für Disharmonien, von politischen Disharmonien die gezeichnet ist, denke ich, dass das darauf zurückzuführen ist, dass die Leute sehr, sehr wenig Empathie haben. Mhm. Und eins kommt zum anderen. Und ganz konkret habe ich auch die Befürchtung, dass wir als Kulturnation, wir leisten uns 129 staatlich finanzierte Orchester. Ich glaube nicht, dass es am Ende des Jahrhunderts noch 129 sein werden. Es wird zu weiteren Fusionen kommen. Mhm. Und ja, das ist bedauerlich. Aber wie gesagt, da muss man an ganz anderer Stelle ansetzen. Da geht es nicht darum, Geld zu verteilen, sondern Menschen dafür zu begeistern. Und da ist ja der Musikunterricht an Schulen ist tatsächlich etwas, was nicht als erstes ausfallen sollte, auch nicht der Sportunterricht.
Genau, ja, genau. Und die Frage, die ich mir immer stelle, ist, also es wird immer davon gesprochen, Kultur spendet oder stiftet Identität.
Mhm. Ja.
So, ne? Aber kosten darf es nichts.
Aber kosten darf nicht, ja, ja. Das ist so. Ja, ja, auch aktuelle Umfragen sagen zum Beispiel, dass alles weitaus über 60, 70 Leute in so einer Umfrage befürworten, dass es weiterhin so viele Theater, weiterhin so viele Orchester geben soll, aber hingehen
tun
sie nicht, weil man, das ist ja einfacher, sich auf die Couch zu setzen und kostenlos sich irgendein Konzert bei YouTube anzugucken oder eine Netflix-Serie einzuschalten.
Ja, ja, ne? Ich weiß nicht, wie oft ich es auch hier schon im Podcast gesagt habe. Also es ist sicherlich schön, irgendwie einen Film zu gucken und ich beglückwünsche auch jeden, der sich hinsetzt und bewusst zu Hause einen Film oder ein Konzert guckt. Mhm. Aber es ersetzt nicht das Gemeinschaftserlebnis.
Nein, das ist tatsächlich so.
Ja.
Das wird man nie hinbekommen. Und auch das Live-Erlebnis, das etwas mit Haut und Haar quasi, wenn man bevorzugt, die Stopptaste zu drücken und sich in dem Moment, weil man es unbedingt muss, ein kaltes Getränk aus dem Kühlschrank zu holen, dann naja.
Zum Glück hast du ja ein Top-Gegenangebot. Und damit sind wir beim zweiten Punkt für die Zukunft.
Ja.
Du hast es eben schon kurz angerissen. 19. Juni 25.
Ja, genau.
Back to the Roots im weitesten Sinne.
In der Semperoper.
Ja, genau. Oper. Wie es dazu gekommen ist, hast du auch schon angerissen. Worum es geht und was du spielst, hast du auch schon getan. Wie kriegt man Karten dafür?
Oder gibt's
das Konzert ist leider schon
ausverkauft.
Okay.
Es ist schon vor Wochen ausverkauft gewesen. Ja. Das ist, aber ich meine, die Semperoper, die Staatskapelle, die spielen, glaube ich, an 330 Tagen im Jahr und laufen bei einer Auslastung von, ich meine, 96%.
Okay.
Das heißt, das ist tatsächlich auch, das ist ja nun eins der führenden Opernhäuser der Welt, eins der besten Orchester der Welt. Da Dresden ist natürlich, wie ich finde, eine der schönsten deutschen, wenn nicht die schönste deutsche Stadt oder Großstadt. Hm. Und ich weiß, ich muss vorsichtig sein. Ja. Ich bin hier im Eckernförde-Podcast.
Die Menschen. Geschmäcker, jeder hier ist anders.
So ist das.
Ich gestehe das jedem zu.
Nein, und da ist natürlich das touristische Aufkommen ist gewaltig. Und da ist es, Karten für einzelne Konzerte zu bekommen, da muss man sich tatsächlich ein halbes Jahr vorher drum kümmern. Ja.
Okay. Aber vielleicht kannst du noch irgendwie einen kleinen Ausblick geben. Gibt es denn weitere Pläne bzw. weitere Dinge, wo man vielleicht dich sehen kann? Oder
Die sind tatsächlich in der nächsten Jahreshälfte ist das meiste tatsächlich, also bis Dezember ist das meiste tatsächlich außerhalb von Europa, Luxemburg, Polen und noch ein paar andere Länder. Und deswegen, aber da lohnt vielleicht ein Blick auf meine Homepage, die wird laufend aktualisiert oder alle paar Wochen, wo dann neue Termine immer schrittweise dazukommen. Und genau, ich hoffe natürlich auch irgendwann mal hier in Kiel. Wir haben ja ein ganz gutes, wunderbares Orchester in Kiel, die Kieler Philharmoniker im Opernhaus. Und es kommt ja auch am 11. Januar wird der neue Konzertsaal im Schloss eröffnet.
Das stimmt.
Und das einfach mal, obwohl ich mit dem Opernhaus, mit dem Orchester, ich habe da keine Kontakte, ich genieße es hier einfach nur zu leben, möchte ich aber dafür werben, unbedingt mal das Orchester in dem neuen Saal ab Januar nächsten Jahres sich mal anzuhören.
Aber dich irgendwie als Jazzpianist oder so?
Jazzpianist, da sprichst du was an. Ja, das war ein großer Lebenstraum von mir, ist es gewesen, Jazzpianist zu werden, aber ich habe leider null Talent zum Improvisieren und mein Talent divergiert in den negativen Bereich und deswegen das,
nur in
ich spiele manchmal zu Hause für mich ein bisschen, aber ansonsten, nein,
ich rühre
in der Öffentlichkeit keine Klaviertasten mehr an.
Alles klar, super. Zum Abschluss, gestattest du mir noch mal eine persönliche Bemerkung?
Nicht nur eine,
es ist aber die letzte.
Okay.
So. Ich will nämlich einen Geheimnispreis geben. Und zwar, als wir Kontakt miteinander bekamen, habe ich mich natürlich auch mal so allgemein mit dem Thema Dirigent, was ist denn das eigentlich und so, habe ich mich auch mal so ein bisschen beschäftigt. Ne? Und wie gesagt, ich bin da sehr dilettantisch und da ist mir als erstes eingefallen, der Loriot-Sketch. Kennst du den Loriot-Sketch? Loriot kennst du?
Ja, ne? Loriot kenne ich natürlich.
So, da gibt es einen Sketch, ich weiß nicht von wann der ist. Der ist echt, echt ziemlich alt. Und zwar ist das so gelaufen, der hat im Rahmen eines Konzertes der Berliner Philharmoniker, ist er statt des Dirigenten vor das Orchester getreten und hat gespielt, dass er eine Fliege jagt.
Aha.
Und seine Bewegungen wurden dann sozusagen als die des Dirigenten aufgefasst.
Aha, okay.
Und das Orchester hat mitgespielt. Und kannst du mal gucken, das ist wirklich zum Schießen.
Kenne ich nicht, gucke ich mir aber an.
Und da bin ich nämlich, habe ich nochmal so ein bisschen geguckt und da bin ich auf eine Sache gestoßen und das muss ich jetzt mal so ein bisschen ablesen, weil ich da tatsächlich nichts verkehrt machen will. Loriots Idee war, als ein fliegeschlagender oder fliegejagender Klaviertransporteur aufs Konzertpodium zu klettern und versehentlich die Berliner Philharmoniker zu dirigieren. Das Publikum wusste nichts davon und der Auftritt sorgte beim überraschten Publikum für schallendes Gelächter. Der Auftritt, den hat Loriot ganz minutiös geplant und geprobt, und indem er sich eine Kassette von dem Musikstück zu Hause angehört hat und da alle Bewegungen geübt hat. So, ne? Und Loriots Regieassistent, der hieß Stefan Lutschki, der erinnerte sich später an die erste Probe, die gemacht haben. So, Loriot hob den Arm und die Philharmoniker setzten mit dem Anfangsakkord der Ouvertüre ein. Der darauffolgende Tutti-Schlag aber ließ auf sich warten. Die Musiker hielten den Akkord so lange, bis Loriot abwinkte und leicht irritiert fragte, wann denn endlich das Rums käme, so wie er es von seiner Kassette kennen würde. Der kommt, wenn sie ihn dirigieren, sagte der Konzertmeister. Und Loriot war total erstaunt und sagte, sie spielen tatsächlich so, wie ich dirigiere.
Also das ist von Orchester zu Orchester manchmal ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt in dem Zusammenhang, jetzt muss ich gucken wirklich, ob ich die Geschichte oder die Anekdote noch auf die Reihe kriege, nämlich beim gleichen Orchester, den Berliner Philharmonikern, und mit irgendeinem Dirigenten, den sie wohl nicht so sehr mochten. Und dann treffen sich Orchestermusiker hinter der Bühne und es kommt irgendwie noch ein Journalist dazu und fragt irgendwie, und wie ist das so und so weiter, und jetzt vorm Konzert und so weiter, und wie war die Zusammenarbeit, und ich freue mich auf den Dirigenten, ihn zu erleben. Und dann sagen die beiden Musiker etwas in der Art wie, ich weiß nicht, wer da vorne steht, aber wir spielen Beethovens Siebte.
Ja, so.
Ja. Es geht also durchaus auch anders herum. Also es gibt Orchester, die haben einen unfassbar starken Willen und die lassen es auch nicht zu, dass man allzu viel verändert. Das habe ich durchaus auch schon erlebt. Das wird dann manchmal so ein bisschen humoristisch untermalt, wie wenn ich etwas anders haben will und irgendwann kommt dann in der Pause jemand und sagt, ach, wissen Sie, ja, wir verstehen ja, was Sie wollen, aber ganz ehrlich, wir spielen das jetzt schon seit 30 Jahren so und müssen wir das jetzt unbedingt noch anders machen. Auch das habe ich erlebt. Ich glaube, als junger Dirigent erlebt man sowas häufiger, als wenn man älter ist. Aber da muss man dann tatsächlich auch mit umgehen. Und deswegen vielleicht abschließend, der großartige russische Dirigent Juri Temirkanow hat mal gesagt, Dirigieren ist eine Aufgabe für die zweite Lebenshälfte, denn in der ersten Lebenshälfte sammelt man musikalische Erfahrung und man lernt mit Menschen umzugehen.
Mhm. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja.
Es menschelt eben
es
überall.
Es menschelt überall, auch im Orchester.
Auch im Orchester, so. Klar. Matthäus, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Und ich kann dir von mir aus sagen, du hast viele blinde Flecke, die ich hatte, mit musikalischer Farbe gefüllt.
Ach, das ist, vielen Dank für das Kompliment. Das freut mich wirklich
also,
außerordentlich.
Also die Neugier ist nicht gespielt, sondern ich war wirklich sehr, sehr neugierig auf die Dinge. Hatte aber auch so ein bisschen Bammel, die dann auch formulieren zu können. Aber es ist einfach wirklich toll, Menschen zu sehen, die so leidenschaftlich die Dinge tun, die sie tun. Und das spürt man auf jeden Fall an deinen Worten. Aber ich habe jetzt das große Glück, dich auch zu sehen. Es ist einfach wirklich ein ganz inspirierender Kontakt und ein ganz inspirierendes Gespräch
gewesen mit dir. Ich kann das einfach nur zurückgeben. Schön. Vielen Dank, Holger.
Danke, danke. Und an euch da draußen, die ihr das gehört habt, euch möchte ich auch einen Tipp geben. Wenn ihr Lust habt, euren Kontakt zur klassischen Musik auch aufzufrischen und Lust habt, in die vielen Facetten einzutauchen, die Musik und alles, was damit so zu tun hat, bietet, dann geht tatsächlich auf Matthäus' Webseite und folgt den Dingen, die er so tut. Er ist nämlich da auch sehr aktiv und sehr transparent. Und da gibt es viele, also da kann man sehr gut in ein Rabbit Hole fallen, muss man einfach so sagen, wenn man sich darauf einlässt und es lohnt sich, sich darauf einzulassen. Denn, wie ich gerade schon sagte, diese Leidenschaft ist inspirierend und das, was er tut, erweitert nicht nur meinen, sondern ich lehne mich mal aus dem Fenster, jeden Horizont. Und das versuche ich mit dem kleinen iKern-Podcast ja auch, den Horizont zu erweitern, neugierig zu machen auf Menschen und auf die Geschichten. Und wenn ihr Lust und die Möglichkeit habt, mich dabei zu unterstützen, würde mich das total freuen. Die Möglichkeiten sind auf meiner Website. Ihr könnt natürlich auch gerne Kommentare hinterlassen oder ein Feedback geben, wie ihr zur klassischen Musik steht und ob ihr vielleicht auch mal von Matthäus was gesehen habt. Es gibt ja viele Möglichkeiten, ihn zu bewundern und vielleicht gibt es ja auch jemanden, der tatsächlich am 19. Juni in der Semperoper mit dabei ist. Wer weiß, wer weiß. Wenn das so ist, bitte Nachrichten immer an mich. Am leichtesten geht's über moin@ikerne-podcast.de. So hast du, Matthäus, das ja auch gemacht. Und das hat funktioniert.
Ja.
Du kannst es bestätigen.
Ja.
So. Prima. Ich sag nochmal vielen, vielen Dank.
Ich auch.
Das Gespräch wird sicherlich noch ein bisschen nachschwingen bei mir und ich hoffe bei vielen anderen auch. Und vielleicht ist es ja so, dass wir in absehbarer Zeit uns nochmal treffen können und dann kannst du erzählen, wie es an deinem Geburtsort Dresden war, wenn du Lust hast.
Sehr, sehr gerne und natürlich würde ich auch irgendwann mal gerne preisgeben, warum ich eigentlich hier im wunderschönen Norden in Velm gelandet bin.
Okay, okay, aber das müssen wir dann sozusagen rauslösen aus der musikalischen Seite,
ja,
sondern,
das sehe ich
sondern
genauso.
Dann, ja. Dann menschelt's
nur wieder. Damit alle nochmal wissen, ich bin quasi als in Velm lebender, gehöre ich zum Landkreis Rendsburg-Eckernförde.
Das so sieht's
ist also
aus.
Der mein persönlicher Bezug auch zu dem Podcast hier, ja.
Wunderbar, gut, dass wir das nochmal klargestellt haben. Hättest du nicht machen müssen.
Alles klar.
Vielen Dank.
Danke.
Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Bleibt stabil. Tschüss, tschüss.